FLAG-Besprechungsraum. Crow und Shankar wirkten weit weniger selbstsicher als bei der Entschlüsselung des ersten Signals. Eine gedrückte und gereizte Stimmung lastete auf der Truppe, die nicht allein von den schrecklichen Vorgängen im Weldeck herrührte. Es wurde immer offenkundiger, dass niemand das Vorgehen der Irr verstand.
»Warum schicken Sie Botschaften und greifen uns gleichzeitig an?«, fragte Peak. »Kein Mensch würde so etwas tun.«
»Hören Sie endlich auf, in diesen Kategorien zu denken«, sagte Shankar. »Es sind keine Menschen.«
»Ich will es ja nur kapieren.«
»Sie werden gar nichts kapieren, wenn Sie menschliche Logik zugrunde legen«, sagte Crow. »Vielleicht ist die erste Botschaft eine Warnung gewesen. Wir wissen, wo ihr seid. Das jedenfalls haben Sie uns geantwortet.«
»Kann es ein Täuschungsmanöver gewesen sein?«,
schlug Oliveira vor.
»Worin sollte die Täuschung denn deiner Meinung nach bestanden haben?«, fragte Anahuac.
»Uns abzulenken.«
»Von was? Davon, dass sie sich kurze Zeit später wie ein Weihnachtsbaum inszenieren?«
»Gar nicht so abwegig«, sagte Johansson. »Eines ist ihnen immerhin gelungen. Wir haben geglaubt, dass sie an einem Austausch interessiert sind. Sal hat recht, kein Mensch würde so etwas tun. Vielleicht wissen sie das. Sie haben uns eingelullt, sich in aller Pracht gezeigt. Wir erwarten freudig die kosmische Offenbarung und kriegen stattdessen was auf die Schnauze.
Vielleicht hätten sie was anderes in die Tiefe schicken sollen als ihre dämlichen Mathematikaufgaben«, sagte Vanderbilt zu Crow.
Zum ersten Mal, seit Anahuac sie kannte, schien Crow ihre Ruhe zu verlieren. Sie funkelte den CIA-Direktor zornig an.
»Wissen Sie was Besseres, Jack?«
»Es ist nicht meine Aufgabe an Bord, was Besseres zu wissen, sondern Ihre«, sagte Vanderbilt angriffslustig. »In Ihrer Verantwortung liegt die Kommunikation mit denen.
Mit wem? Sie glauben doch immer noch, dass irgendwelche Mullahs dahinter stecken.
Wenn Sie Botschaften abschicken, die nichts anderes bewirken, als denen unsere Position zu verraten, ist das verdammt nochmal ein Problem, das Sie zu lösen haben. Sie haben detaillierte Informationen über die Menschheit in Ihren blöden Schallimpuls gepackt. Sie haben denen eine Einladung geschickt, uns anzugreifen.
Sie müssen erst mal jemanden kennenlernen, um mit ihm zu reden«, giftete Crow zurück. »Begreifen Sie das eigentlich nicht, Sie Esel? Ich will wissen, wer die sind. Also erzähle ich Ihnen was über uns.«
»Ihre Botschaften sind eine Sackgasse.«
»Mein Gott! Wir haben gerade erst angefangen,
so wie Ihr ganzes aufgeblasenes Seti eine Sackgasse ist. Gerade erst angefangen? Glückwunsch! Wie viele Leute werden denn sterben, wenn Sie erst mal richtig losleben?«
»Jack«, sagte Lee. Es klang wie Sitz oder Platz.
»Dieses bescheuerte Kontaktprogramm.
Jack, halten Sie die Klappe. Ich will keinen Streit, sondern Ergebnisse. Also wer in diesem Raum hat ein Ergebnis?«
»Wir«, sagte Crow mürrisch. »Der Kern der zweiten Botschaft ist eine Formel. Wasser, H2O. Was der Rest zu bedeuten hat, finden wir auch noch raus. Solange uns keiner hetzt.«
»Wir sind auch ein Stück weitergekommen«, begann Weaver.
»Und wir«, sagte Rubin schnell. »Wir sind einen großen Schritt weiter, dank der tatkräftigen Mithilfe von Sigur und Sue.«
Er musste husten. Seine Stimme war immer noch nicht in Ordnung.
»Vielleicht möchtest du es vortragen, Sue.«
»Brich dir bloß keinen ab«, zischte Oliveira ihm zu.
Laut sagte sie, »wir haben den Duftstoff extrahiert, über den die Zellen ihren Zusammenschluss herbeiführen. Es ist ein Pheromon, und wir wissen auch, wie es funktioniert. Das verdanken wir Sigur, der im todesmutigen Kampf mit dem Ungeheuer Gewebe und Phasenproben ergattern konnte.« Sie stellte ein durchsichtiges, verschlossenes Gefäß auf den Tisch. Es war zur Hälfte gefüllt mit einer wasserklaren Flüssigkeit.
»Der Duftstoff ist da drin. Wir haben ihn entschlüsselt und können ihn herstellen. Die Rezeptur ist überraschend einfach. Wie genau die Wesen darüber in Kontakt treten, lässt sich noch nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Auch nicht, wer oder was die Verschmelzung initiiert. Aber vorausgesetzt, etwas gibt den Anstoß. Nennen wir es der Einfachheit halber die Königin. Bleibt die Aufgabe zu lösen, wie man Abermilliarden freischwebender Einzeller, die keine Augen und keine Ohren haben, zusammenruft. Dazu dient das Pheromon. An sich ist Duft unter Wasser nicht geeignet zur Kommunikation. Die Moleküle diffundieren zu schnell. Aber auf kurze Distanzen funktioniert ein pheromonischer Ruf ganz prima. Und wie es aussieht, beschränkt sich die pheromonische Kommunikation der Zellen auf diesen einen Duftstoff. Es gibt kein Vokabular, sondern nur ein einziges Wort: Verschmelzen. Uns ist noch nicht klar, wie einmal verschmolzene Zellen untereinander kommunizieren. Fest steht, dass sie irgendeine Form des Austauschs benutzen. Das ist in einem Neuronencomputer oder einem menschlichen Gehirn nicht anders. Immer brauchen die Einheiten eine Art Boten,
In der Biologie heißen solche Botenstoffe Liganden. Wenn eine Zelle einer anderen etwas mitteilen will, kann sie sie schlecht besuchen kommen. Also schickt sie ihr eine Nachricht. Und diese Nachricht wird von den Liganden zu der anderen Zelle transportiert. Die wiederum braucht wie jedes anständige Haus eine Tür mit Klingel. Wissenschaftlich gesprochen einen Rezeptor. Der Ligand klingelt, die Klingelbotschaft pflanzt sich über Signalkaskaden ins Innere der Zelle fort und bereichert das Genom um eine neue Information. Sie machte eine Pause. Wie es aussieht, kommunizieren die Mikroorganismen im Tank über Liganden und Rezeptoren. Natürlich ist das Bild von den Zellen, die wie Häuser eine Tür haben und einen freundlich lächelnden Boten losschicken, der klingelt, ein bisschen schief. Jede Zelle gibt eine ganze Wolke von Duftmolekülen ab und sie hat nicht nur einen Rezeptor, sondern etwa 200.000 Rezeptoren. Damit nimmt sie die Pheromone auf und dockt am Kollektiv an. 200.000 Klingeln, um mit den Nachbarzellen Informationen auszutauschen. Das ist schon was. Der Prozess der Verschmelzung vollzieht sich nach Art des Staffellaufs. Eine Zelle empfängt Pheromone aus dem Kollektiv und koppelt an die Nachbarzellen an. Im Moment des Ankoppelns produziert sie selber Pheromone, um die nächstschwimmenden Zellen zu erreichen und so weiter und so fort. Der Prozess erfolgt von innen nach außen. Um das alles besser zu verstehen, greifen wir der finalen Beweisführung vor und nehmen an, dass es sich bei den Zellen, die wir untersucht haben, tatsächlich um unsere geschätzten Feinde handelt. Wir nennen sie darum in vorauseilender Gewissheit die Irr. Sie legte die Fingerspitzen aufeinander. Was uns sofort auffiel, war, dass die Zellen nicht einfach über Rezeptoren verfügen, sondern über Rezeptorenpaare. Wir haben uns den Kopf darüber zerbrochen, warum das so ist, aber dann kamen wir drauf. Es hat etwas mit der Gesunderhaltung des Kollektivs zu tun. Wir haben den Rezeptoren darum Funktionsbezeichnungen gegeben. Der Universalrezeptor erkennt, ich bin Irr. Der Spezialrezeptor sagt, ich bin ein funktionsfähiges, gesundes Irr, mit intakter DNA und geeignet für das Kollektiv, fürs große Powwow.